SWR 2 Forum.
An den Türen der Macht. Was wollen die Grünen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Umfragewerte der Grünen liegen seit Corona bundesweit nicht mehr über 20%. Auch von einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union kann zumindest derzeit bundesweit keine Rede sein. Dennoch gehen nicht nur die Auguren davon aus, dass die Grünen nach der Bundestagswahl im September an einer neuen Bundesregierung beteiligt sein könnten, mindestens als Juniorpartner, vielleicht aber sogar als die Partei, die den Kanzler bzw. die Kanzlerin stellen kann. Vielleicht aber landet der grüne Tiger auch wieder als Bettvorleger. Ein harmloses Interview von Toni Hofreiter zum Thema Einfamilienhäuser weckt bei den Grünen die alten Ängste, mal wieder als Verbotspartei gebrandmarkt zu werden. Dabei haben sie aus Veggie-Day und Benzinpreisdebatten der Vergangenheit gelernt. Die Deutschen lassen in Sachen Konsum und Lifestyle nicht mit sich spaßen. Deshalb ja auch die ebenso einladende wie manchmal auch einlullende Rhetorik der beiden Spitzenleute Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die Wahlbürger möchten schon trotz Weichspülrhetorik ganz gerne genau wissen, was wollen die Grünen eigentlich wirklich? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Dr. Helene Bobrowski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Ulrich Schulte von der Taz in Berlin und Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne, ebenfalls in Berlin. Herr Füchs, Sie waren Senator und Bürgermeister für die Grünen in Bremen und haben viele Jahre die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Sie kennen die Grünen eigentlich seit ihrer Gründung. Nach 16 Jahren in der Opposition hat man den Eindruck, die Grünen wollen buchstäblich um jeden Preis zurück an die Macht. Stimmt dieser Eindruck?
Das stimmt und ist auch vollkommen legitim. Ich meine, eine politische Partei, die nicht an die Regierung will, hat ihren Zweck verfehlt. Dabei geht es nicht nur um Karrieren und um Status, das auch, sondern die Grünen haben was vor. Nach wie vor im Kern sind sie immer noch die Ökopartei und der Klimawandel ist ein treibendes Motiv für die Grünen, aber auch auf vielen anderen Feldern. Hat man den Eindruck, dass sie in den Startblöcken sitzen, um endlich loslegen zu können nach dieser langen Dürreperiode der Opposition seit 2005. Sie sind faktisch eine Regierungspartei im Wartestand heute.
Frau Bobrowski, Sie beobachten die Grünen für die Parlamentsredaktion der FAZ in Berlin. Mit dem Niedergang der SPD machen sich die Grünen locker für andere Bündnisse in allen möglichen Kombinationen im Bund und in den Ländern, auch halt mit der CDU. Ist es den Grünen mittlerweile fast egal, mit wem sie regieren?
Das kann man vielleicht so sehen. Es ist jedenfalls, da bin ich völlig bei Herrn Füchs, sie wollen unbedingt regieren und am allerliebsten aus dem Kanzleramt. Also sie lassen ja keine Gelegenheit aus, um zu sagen, wir zielen auf Platz 1. Das ist, wie Sie gesagt haben, derzeit nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre ein Einzug ins Kanzleramt mit einer Ampelkoalition, also mit SPD und FDP. Auch da fehlen ein paar Prozentpunkte derzeit noch. Und die versuchen die Grünen natürlich jetzt in den letzten Monaten, die noch verbleiben, aufzuholen.
Herr Schulte, Sie beobachten die Grünen für die Taz seit 10 Jahren und haben jüngst auch ein Buch über die Partei veröffentlicht. Die grüne Macht heißt es. Jahrzehntelang wurde den Grünen vor allem von den Mitte-Rechts-Parteien die Regierungsfähigkeit abgesprochen. Gibt es heute noch veritable Restzweifel an der Seriosität von Bündnis 90 Die Grünen mit Blick auf Personalprogramm und Zustand der Partei?
Nein, ich glaube nicht. Die Grünen werden ja im Bund immer als Oppositionspartei wahrgenommen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Grünen heute schon in 11 Bundesländern mitregieren. Und zwar in den unterschiedlichsten Konstellationen, also mit fast allen Parteien, außer natürlich der AfD. Also da steht die Wand eisenhart. Aber ansonsten gibt es eine schwarz-grüne Koalition in Hessen, die seit langen Jahren sehr pragmatisch regiert. Es gibt einen grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann, in Baden-Württemberg. Es gibt andere Konstellationen in Thüringen und so weiter. Das heißt, im Grunde können die Grünen regieren und ich glaube, sie sind auch sehr gut vorbereitet für eine Regierungsbeteiligung im Bund.
Der berühmt-berüchtigte Fundi-Realo-Streit findet ja nicht mehr öffentlich wahrnehmbar statt. Sind die Grünen wirklich einig, Herr Füchs, oder ist diese Geschlossenheit etwas, was man von der Union abgeschaut hat?
Natürlich gibt es immer noch unterschiedliche Strömungen und politische Schattierungen der Grünen, aber das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem alten Fundi-Realo-Streit aus den 80er, 90er Jahren, der ja zum Teil regelrechter innerparteilicher Bürgerkrieg war zwischen völlig unvereinbaren Positionen. Das ist inzwischen geklärt. Die Grünen verstehen sich als Reformpartei. Die Regierungsfrage polarisiert nicht mehr, sondern motiviert. Ja, ich würde mir vielleicht sogar ein bisschen mehr an Debattenfreude und Debattenlust und auch Mut zur Kontroverse bei den Grünen wünschen. Manchmal erscheinen sie mir inzwischen, ich bin ja immer noch Mitglied bei den Grünen, wenn auch nicht mehr parteipolitisch aktiv, so ein bisschen zu ängstlich auf Konfliktvermeidung und Geschlossenheit fast um jeden Preis bedacht.
Frau Bobrowski, sehen Sie irgendwo veritable Streitdebatten innerhalb der Grünen, die jetzt vielleicht vor der Bundestagswahl nicht ausgetragen werden, aber irgendwann mal wieder real werden könnten?
Naja, es gibt ja sicherlich ganz schwierige Fragen, die sich stellen, spätestens dann, wenn die Grünen Teil der Regierung sind. Das betrifft vor allem natürlich die Verteidigungspolitik, aber auch die Sicherheitspolitik insgesamt, Teile der Innenpolitik, also etwa, wie stehen wir zum Verfassungsschutz? Und andere Fragen, wo die Grünen jetzt mit einer, sage ich mal, ummantelnden Rhetorik all diese Konflikte übertünchen und tatsächlich man auch wirklich auch bei den Fundis, also bei den Linken, niemanden mehr findet, der jetzt offen das Wort ergreift für Positionen, die mit denen der Parteiführung nicht übereinstimmen. Also es ist tatsächlich eine unglaubliche Disziplin in dieser Partei, auch was thematisch inhaltliche Debatten angeht. Das ist, wenn man das als Verdienst bezeichnen will, ist das ein Ergebnis der Führung von Baerbock und Habeck, die tatsächlich die Partei vollständig auf sich ausgerichtet haben und damit auch auf den Machterwerb, also die Übernahme der Regierung, die sie unbedingt anstreben. In der Tat ist die Frage, auf die wir mit Spannung schauen, erstens, halten Sie das bis zur Wahl durch? Meine Prognose wäre ja, das schaffen Sie, weil Sie alle unbedingt ein gutes Ergebnis wollen, weil das am Ende allen hilft. Die zweite Frage ist, was passiert dann in einer schwarz-grünen, grün-schwarzen oder anderen Koalition im Bund? Da wird es ganz schwierig werden in vielen Punkten, meine ich.
Ja, ich glaube, dass da die Parteiführung eher auf die alte Maxime von Joschka Fischer setzt. Wenn wir erstmal eine Regierung sind, dann erzeugt das Disziplinierung, die dafür sorgt, dass die innerparteiliche Opposition nicht überhand nimmt, sondern dass die Partei sich dann an der Regierungspolitik ausrichtet.
Jetzt hat ja sogar Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen, gesagt, wir haben kein Problem, auch über die Ausrüstung der Bundeswehr mit Drohnen zu diskutieren. Eine Position, die die SPD einfach nicht einnehmen will in dieser großen Koalition. Herr Schulte, sind da die Grünen schon realpolitischer als die Sozialdemokratie heute?
Ja, in dem konkreten Punkt stehen Sie rechts von der SPD. Also Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, fährt da einen sehr klaren Kurs, seine Fraktion auf eine friedenspolitische Linie, die auch Drohnen ablehnt, einzuschwören. Und Frau Baerbock ist da offener. Das ist ja nicht das einzige Signal, was sie in Richtung Regierungsfähigkeit in der Verteidigungspolitik gesendet hat. Sie tritt ja zum Beispiel auch dafür ein, die Bundeswehr besser auszurüsten. Also da ist ja immer die Frage, hält man sich an das 2%-Ziel, ja oder nein? Und da hat sie eine Offenheit signalisiert. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr umstritten ist in der Partei. Also das sehen wirklich viele anders. Und darüber aber kein öffentlicher Streit entsteht, ist ein Beleg für diese Disziplin und für diesen Willen zum Erfolg, der, glaube ich, von fast allen aus meiner Sicht in der Partei geteilt wird. Also aus meiner Sicht gibt es gar keine Fundi-Opposition mehr, sondern auch der linke Flügel will ja regieren.
Die Grünen klopfen an die Türen der Macht, rütteln aber noch nicht am Zaun zum Kanzleramt, wie einst Gerhard Schröder. Herr Füchs, ist das bürgerliche Zurückgenommenheit, Kalkül oder Realismus?
Es gibt, würde ich sagen, auch wenig Grund jetzt für einen aggressiven Kurs gegenüber der Bundesregierung und vor allem gegenüber Angela Merkel. Ein großer Teil der potenziellen grünen Wählerinnen findet Angela Merkel ja gut, auch weil sie die Union doch ziemlich fest in der Mitte verzurrt und viel Konfliktpotenzial mit den Grünen abgeräumt hat, vom Atomausstieg und der Flüchtlingspolitik bis zur Schuldenbremse. Insofern ist diese Art von konstruktiver Opposition, die die Grünen jetzt sagen, praktizieren, vermutlich konform mit der Erwartungshaltung des größten Teils ihrer potenziellen Wähler. Entscheidend finde ich, dass die grüne Kontur in den Kernfragen der Klimapolitik, der Bildungspolitik, der Sozialpolitik klar sichtbar bleibt. Da müssen die Grünen nicht besonders aggressiv sein. Es reicht, wenn sie die richtigen Signale setzen, weil der Zeitgeist mit ihnen ist. Ja, der Trend ist der Freund der Grünen. Sie sind sozusagen die Partei der postmaterialistischen, sagen, Mittelschichten. Und das ist eine sehr stabile und breite Basis, auf die Sie sich da in der Gesellschaft stützen können.
Das ist doch seltsam, Frau Bubrowski. Seit 16 Jahren sind die Grünen in der Opposition. Aber man hat irgendwie so den Eindruck, wenn man sich anguckt, wie andere Oppositionsparteien agieren, nicht nur die AfD, sondern auch FDP und Linke, in der Corona-Frage beispielsweise, aber auch generell in den letzten Jahren viel lauter sind als die Grünen. Geht das gut, dieser, sag ich mal, Merkel-freundliche, GroKo-begleitende Politikkurs? Gutieren das die Grünen-Wähler?
Ja, also in der Tat ist es interessant, dass wir mit der SPD eine Regierungspartei in der faktischen Opposition haben und bei den Grünen eine Oppositionspartei, die so tut, als sei sie Teil der Regierung und jedenfalls zu Beginn der Corona-Zeit ja alles mitgetragen hat, die Regierung für Fehler sogar entschuldigt hat und Ähnliches. Da gab es eine gewisse Kurskorrektur vor einigen Monaten, wo die Grünen jetzt schon anfangen, auf bestimmte Fehler deutlicher hinzuweisen, etwa was bestimmte Gruppen angeht, also Familien oder Solo-Selbstständige oder Ähnliches, haben sie jetzt sich immer mal wieder abgesetzt. Wobei auffällig ist, dass sie dabei zwar die Bundesregierung oder auch Jens Spahn hin und wieder angreifen, aber die Kanzlerin tatsächlich so gut wie immer aussparen, namentlich überhaupt nicht erwähnen, wenn es um irgendwelche Kritikpunkte geht. Das ist schon interessant. Da bin ich auch der Meinung mit Herrn Füchs, dass tatsächlich unter den Grünen eine große Angela Merkel, ja, fast schon Fangemeinde das gibt. Also die Parteivorsitzende Baerbock hat ja selbst beim Interview gesagt, auf die Frage hin, ob Merkel ein Vorbild für sie sei, habe sie so gesagt, ja, jedenfalls in einigen Bereichen schon. Also wo hatten wir das schon mal in der Vergangenheit, dass eine Oppositionsparteiführung die derzeitige amtierende Kanzlerin als Vorbild bezeichnet? Sie wollen eben diese Merkel-Stimmen, also die, sage ich mal, liberale, linkere CDU-Wählerschaft zu sich rüberziehen. Das ist ein Kalkül, denke ich, dass sie eben auch wie alle anderen Parteien Stimmen in der Mitte gewinnen wollen. Dafür nehmen sie in Kauf, dass sie vielleicht den einen oder anderen Klimaaktivisten oder Ähnliches verprellen. Aber eben diese Stimmen, die jetzt möglicherweise, also um die sich natürlich auch Herr Laschet bemüht in der Folge von Angela Merkel oder auch Markus Söder, die versuchen die Grünen der CDU nun streitig zu machen und inszenieren sich deswegen als fast schon konservative Nachfolgepartei. Also Habeck hat ja selber der CDU kürzlich abgesprochen, überhaupt noch für konservative Werte zu stehen, hat eben auch Klimaschutz, Umweltschutz und all das als Bewahrung der Schöpfung eben als konservative Werte ausgemacht. Er hat sich kürzlich als Partei der Freiheit, also die Grünen als Partei der Freiheit präsentiert. Und der Unterschied zu Angela Merkel liegt vielleicht darin, dass den Grünen gelingt, sich etwas empathischer und auch etwas visionärer als Merkel zu inszenieren. Und das ist sicherlich auch deshalb klug, weil es ein Bedürfnis in der Gesellschaft gibt, nicht nur nach Erklären und immer wieder Erklären und faktenorientierter Politik, sondern auch nach einer Art von übergelagerter Vision und Idee, die nicht nur im Tagesgeschäft sichtbar ist.
Ja, Herr Schulte, sind die Grünen die Erben Angela Merkels in ihrem Selbstverständnis?
Nein, das glaube ich nicht. Zum einen glaube ich, dass die Art und Weise, wie Angela Merkel Politik betrieben hat, nicht zukunftsfähig ist. Also ich glaube, mit ihrer Ankündigung nicht mehr anzutreten, geht da auch etwas zu Ende, was mehr in die Zeit passt. Angela Merkel hat ja immer dann agiert und auch schnell agiert, wenn es eine Krise gab. Also Fukushima, da explodiert ein Atomkraftwerk in Japan und dann werden in Deutschland die Atomkraftwerke vom Netz genommen. Corona, Eurokrise, also man könnte jetzt diverse Themen im Grunde nennen, wo man merkt, dass Merkel immer dann schnell agiert hat, wenn Krisen anstanden, aber sie betreibt keine vorausschauende Politik. Und das ist bei den Grünen aus meiner Sicht wirklich zumindest in der Selbstdarstellung anders. Also Robert Habeck und Annalena Baerbock betonen ja immer wieder, dass es eine vorsorgende Politik braucht, dass Politik auch aktiv Prävention betreiben muss, bevor Krisen entstehen, dass engagierte Schritte nötig sind, um auch die Gesellschaft vorzubereiten auf große Umwälzungen und eben nicht erst in der Umwälzung tätig zu werden. Und das ist ein relevanter Unterschied. Um noch ein Thema zu dem Materialismuspunkt, den Herr Füchs gesagt hat, loszuwerden. Also die Grünen sind in der Tat die Partei der postmateriellen Mittelschicht. Aber das Interessante ist ja, dass Themen, die früher so ein bisschen als postmaterielles Sahnehäubchen galten, also Klimaschutz war ja früher so ein bisschen was für die Nische oder für die verrückten Ökospinner oder Diversity, das sind inzwischen sehr materielle, also harte ökonomische Themen. Es ist völlig klar, dass die deutsche Autoindustrie zum Beispiel nicht überleben wird, wenn sie die Ökologisierung nicht schafft, also wenn sie die Umstellung aufs E-Auto nicht schafft. Es ist auch völlig klar, dass inzwischen in der Unternehmenslehre, also in der Betriebswirtschaftslehre, divers aufgestellte Teams, also Frauen dabei, junge Leute dabei, Menschen mit anderen Migrationshintergründen dabei, dass das inzwischen als harter ökonomischer Faktor gilt. Also kein DAX-Chef wird noch widersprechen, wenn man sagt, man braucht divers aufgestellte Themen.
Deshalb macht es ja auch keinen Sinn, die Grünen jetzt gegen die Wirtschaft auszuspielen. Aus genau sagen diesen Gründen gibt es eine zunehmende Konvergenz zwischen grünen Kernthemen, Ökologie, Diversität, auch eine kosmopolitische, sagen, Orientierung und den modernen Entwicklungen innerhalb der Unternehmenswelt. Das sind nicht mehr zwei feindliche Welten, die sich da gegenüberstehen. Und das ist, finde ich, eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre, dass inzwischen viele Unternehmensvorstände sogar stärker auf die Grünen setzen als auf die traditionellen Wirtschaftsparteien.
Es ist richtig, dass die Grünen sich inszenieren als diejenigen, die weiterdenken über den Tag hinaus, die großen Umbrüche planen und organisieren und ja auch daraus ableiten, dass sie bestens aufgestellt seien, die Regierung zu übernehmen. Und es stimmt auch, dass Angela Merkel sich vor allem in der Krise hervorgetan hat. Trotzdem wird natürlich auch niemand in der CDU und wahrscheinlich auch nicht in der SPD behaupten, dass sie sich nicht für die Zukunft ausrichten. Also auch in diesen Parteien werden Strategiepapiere entwickelt, also Agenda 2010, da kann man sagen, was man will, da kann man sehr kontrovers darüber diskutieren, aber dass man da auch Visionen für die Zukunft oder Pläne jedenfalls für die Zukunft entwickelt, ist völlig normal. Den Grünen gelingt es, das etwas besser zu verkaufen. Und sie haben in der Opposition da in gewisser Weise auch ein leichtes Spiel, weil sie nicht die tagesaktuellen Probleme wuppen müssen, weil sie eben sich präsentieren können als Planer und Vorausdenker. Und mit Robert Habeck haben sie jemanden, der das eben auch rhetorisch sehr gut rüberbringt. Ich weiß nicht, ob man in der Sache wirklich einen großen Unterschied ausmachen kann.
Die Grünen haben sich verändert, überhaupt keine Frage. Reinhard Bütikofer war mal Parteichef und er hat jetzt gesagt, die Entwicklung der Grünen lässt sich in drei Phasen unterteilen. Erst Protestpartei gegen Umweltverschmutzung und industriellen Wachstumsfetisch beispielsweise. Dann waren sie Regierungspartei unter Rot-Grün, Gerhard Schröder, Joschka Fischer, einschneidende Reform, Atomausstieg, gleichgeschlechtliche Ehe. Jetzt, nach 16 Jahren Opposition im Bund, sind die Grünen eine Orientierungspartei. Was, bitteschön, Herr Schulte, kann man unter einer Orientierungspartei verstehen?
Also man muss kurz dazu sagen, dass diese Theorie von Reinhard Bütikofer natürlich auch PR ist. Ne? Also Reinhard Bütikofer ist Grüner und mit dieser Theorie hat er auch ein Eigeninteresse. Also Orientierungspartei ist ja ein sehr positiv besetzter Begriff. Und was das genau ist, tja, also ich glaube, in Bütikofers Sinne steckt dahinter das Modell einer Partei, die sich an bestimmten Werten und an bestimmten Grundlinien orientiert, aber dann vielleicht flexibel in der Suche nach den Wegen ist, also dann auch in der Umsetzung kreativ ist oder auch sehr, sehr bereit ist, Kompromisse einzugehen. Also mir fehlt manchmal die Konfrontationsbereitschaft bei den Grünen. Also um nochmal einmal auf dieses Thema Wirtschaft vielleicht zu kommen. Es stimmt, dass man Wirtschaft und Ökologie auf keinen Fall mehr gegeneinander ausspielen sollte. Allerdings ist es dann doch so, wenn die Grünen an der Macht sind, ich denke da an Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zum Beispiel, also da führen die Grünen die Regierung an, da haben sie die größten Spielräume, wirklich ihre Politik durchzusetzen. Da kommt es mir manchmal so vor, dass dann doch der Mut fehlt, wirklich entscheidende Schritte zu gehen. Also ich sage nur mal ein Beispiel. Winfried Kretschmann hat während der Corona-Krise eine Kaufprämie für Verbrennermotoren, also für große Limousinen von Daimler zum Beispiel, gefordert. Er hat also im Grunde ein fossiles Modell versucht zu verlängern mit Steuergeld. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil er damit der eigenen Linie der Partei komplett ins Knie geschossen hat. Und bei der Orientierungspartei ist mir deshalb manchmal wirklich überhaupt nicht klar, wohin eigentlich die Orientierung laufen soll. Außer grob in Richtung mehr Ökologie, aber wenn es dann konkret wird, traut man sich manchmal nicht so recht.
Stimmt das, Herr Füchs?
Ich wollte da gerade einhaken. Ich bin ja nicht in der Position, dass ich Kretschmanns Politik und Rhetorik verteidigen muss, bin ich sein Pressesprecher. Aber ich verstehe schon die Motivation, ja, dass es ihm darum geht, einen Transformationsprozess in der Autoindustrie abzusichern und eben nicht ein Abbruchunternehmen einzuleiten. Der Witz ist ökonomisch, dass die Autoindustrie immer noch mit dem Verkauf von Verbrennern das Geld verdient, was sie braucht für diese große Umrüstung in Richtung Elektromobilität. Das sind gewaltige Investitionen in Höhe von Dutzenden von Milliarden, und zwar jährlich, die da in Forschung und Entwicklung und neue Anlagen investiert werden müssen. Und das muss aus dem laufenden Geschäft finanziert werden. Das verstehen viele, sagen nicht. Und das führt natürlich dann in Widersprüche. Das sind aber die Widersprüche der Wirklichkeit, mit denen man sich konfrontieren muss. Und natürlich ist es immer eine Frage, wie stark fordert man die Industrie, ohne zu überziehen und den Abbruch, den Strömungsabriss sozusagen zu riskieren. Die Bundesrepublik ist inzwischen auf vielen Feldern nicht mehr Vorreiter in der Industrie, und wir müssen aufpassen, dass wir die Stärken, die wir haben, sagen, bewahren und in die Zukunft bringen. Und die Zukunft, da hat natürlich Ulrich Schulte recht, das ist eine grüne Zukunft. Also das sind klimafreundliche Technologien und sagen Produkte, und diesen Prozess müssen die Grünen versuchen zu moderieren und gleichzeitig zu beschleunigen. Darin sehe ich ihre große historische Aufgabe, sagen, die Transformation in eine ökologische Industriegesellschaft.
Ich habe eben eingeführt oder zitiert den Herrn Bütikofer mit seiner Orientierungspartei. Wir haben das ja kurz gerade diskutiert. Volkspartei können und wollen die Grünen nicht sein, oder Frau Bobrowski? Was ist Ihr Eindruck? Bleiben die Grünen eine Partei eines bestimmten bürgerlichen, akademischen, gebildeten und auch relativ wohlhabenden Milieus?
Also den Begriff der Volkspartei lehnen Sie ab und sprechen stattdessen lieber von Bündnispartei oder von der neuen Mitte oder vom Zentrum. Wobei, ehrlich gesagt, meine Meinung ist, das sind eher semantische Unterschiede. Sie halten halt die Volkspartei für ein auslaufendes Modell, das keine Zukunft hat, und wollen deswegen einen neuen Begriff für sich finden. Tatsächlich ergeben Statistiken, dass es gar nicht stimmt, dass Grüne mehrheitlich von Wohlstandsakademikern gewählt werden, also wohl von Akademikern, aber nicht unbedingt von den Besserverdienenden. Das hält sich ungefähr die Waage. Trotzdem ist es natürlich eine Partei, die jedenfalls traditionell ein bestimmtes Milieu angesprochen hat. Und genau da haben Annalena Baerbock und Robert Habeck angesetzt und immer wieder ganz gezielt auch andere Gruppen angesprochen. Über die Wirtschaft haben wir schon gesprochen. Sie haben aber auch zum Beispiel sozial Schwache angesprochen, indem sie ein neues Wirtschaftskonzept vorgestellt haben, indem sie die Debatte über Hartz IV nochmal angestoßen haben, dass sie letztendlich abschaffen wollen, über eine Grundsicherung gesprochen, über ein Paket gegen Kinderarmut und all sowas. Also sie wollen sich lösen von dieser Zuschreibung nur für die besser verdienenden SUV-Fahrer, die sozusagen sich durch die Stimme für die Grünen von ihrem schlechten Gewissen freikaufen wollen. Das wollen sie dezidiert nicht mehr sein. Was mir noch übrigens einfiel zum Thema Kretschmann, war ganz interessant, konnte man jetzt in Baden-Württemberg sehen, der hat ja Plakate aufgestellt mit dem Slogan "Sie kennen mich". Und das ist genau der Slogan von Angela Merkel aus dem Jahr 2017. Also da sieht man schon eine deutliche Kontinuität. Das war sicherlich kein Zufall. Also ein aktives Eintreten. Und ich gebe Herrn Füchs in Teilen recht, dass Kretschmann diese Transformation zu einer grüneren Wirtschaft versucht. Aber dieses Beispiel dieser Abwrackprämie zeigt natürlich, dass es eben nicht so einfach ist und dass es da auch an der Regierung große Zwänge gibt, denen sich die Grünen in den Ländern stellen. Und das betrifft ja nicht nur die Autoindustrie und überhaupt die Wirtschaftspolitik, sondern das sehen wir ja auch in Migrationsfragen, also etwa Abschiebungen nach Afghanistan, die Grünen in diversen Ländern mittragen, obwohl die Bundespartei sogar in ihrem Programm sagt, das wollen sie nicht. Also da stößt sich eben teilweise schon Anspruch und Wirklichkeit, sobald sie an der Regierung sind.
Sie hören ein SWR2-Forum mit dem Thema "An den Türen der Macht. Was wollen die Grünen?" Darüber diskutieren wir hier, Herr Schulte. Die Grünen sind ja von ihrer Entstehung her ein Bündnis gewesen von Ökologen, Naturschützern, aber eben auch von vielen linken Gruppen. Das waren ja die Post-68er in den 70er Jahren, die Grünen mitbegründet haben. Jetzt haben Sie eben schon gehört, dass sie Hartz-Reformen anstreben, aber während der Regierungszeit mit Gerhard Schröder, so erinnere ich mich doch noch relativ genau, war von den Grünen da an sozialer Ader nicht viel zu hören. Gegen Hartz IV gab es keinerlei Proteste bei den Grünen. Sind die Grünen eigentlich in ihrer Verfasstheit heute noch eine linke Partei, oder ist das ein Begriff, der auch von gestern ist?
Also ich würde sagen, dass große Teile des grünen Programms durchaus noch einen linken Subton haben. Also die ganzen sozioökonomischen Vorhaben, also egal, ob man jetzt den Abschied von Hartz IV nimmt, also sanktionsfreie Grundsicherung, kräftiger Aufschlag für arme Menschen, ob man die Einführung einer Vermögensteuer nimmt, ob man eine andere Erbschaftssteuer nimmt, also kräftige Besteuerung von eher reichen Menschen, ob man einen höheren Mindestlohn nimmt auf 12 Euro, ob man die Einführung einer Kindergrundsicherung nimmt. Und ich könnte jetzt weitermachen. Also es gibt viele Punkte im Programm, die man auf der klassischen politischen Achse links einordnen würde. Deswegen glaube ich auch, würde eine schwarz-grüne Regierung keine einfache Sache, weil die Grünen im Grunde auf vielen Feldern ja Erfolge bräuchten, um auch bei ihren eigenen Leuten wählbar zu bleiben. Und bei den Grünen gibt es immer diesen Satz, den haben Grüne wie Cem Özdemir schon früh gesagt, dass die Grünen einen konservativen Zug haben in dem Bemühen, die Natur zu schützen, dass sie bei bürgerrechtlichen Fragen eher liberal eingestellt sind und dass sie ja bei vielen ökonomischen und sozialen Fragen links sind. Und das, würde ich sagen, trifft es eigentlich ganz gut. Also man hat bei den Grünen mehrere Strömungen, die in einer Partei kulminieren. Also aus meiner Sicht stehen die Grünen immer noch ganz klar in der linken Mitte. Und das sagen sie ja auch. Sie sagen ja, sie wollen die führende Kraft der linken Mitte sein. Und das ist im Grunde die schlüssige Selbstverortung.
Ist das auch Ihre Verortung, Herr Füchs? Radikal und staatstragend nennen sich die Grünen ja gerne selber und sind dann gleichzeitig die neue Mitte, das neue Zentrum. Ist das der Anspruch?
Sicher, die Grünen sind tatsächlich angetreten, die politische Führung zu übernehmen. Jedenfalls, wenn noch nicht bei dieser Bundestagswahl, dann sagen mittelfristig. Man kann sie nur aus der Mitte herausführen, wenn man nicht auf eine Politik extremer Polarisierung setzt, wo es immer nur um die Frage geht, wer mit 51 oder 52% die andere Hälfte der Republik niederhält. Das kann kein zukunftsfähiges politisches Konzept sein, zumal man in den großen Grundfragen, ökologische Transformation, Migrationspolitik, sagen Europa eben doch milieuübergreifende Mehrheiten braucht und eine Konsensbildung, die über die nächste Wahl hinaus trägt. Die Energiewende ist übrigens dafür so ein Beispiel. Die ist nur deshalb einigermaßen erfolgreich, weil sie eben nicht eine reine Parteisache ist oder sagen in das Rechts-Links-Schema einsortiert werden kann. Insofern sind die Grünen tatsächlich, ich würde auch die Beschreibung bestätigen, eine Partei in ihrem Selbstverständnis der linken Mitte. Sie sind liberal in den klassischen Bürgerrechtsfragen, wenn es um Vielfalt geht und Gleichberechtigung der Geschlechter und unterschiedliche Lebenskonzepte. Aber sie sind in ihrer Wirtschafts- und Umweltpolitik nicht marktliberal, sondern da sind sie eher etatistisch und starke Umverteilungskomponente. Das ist ja interessant, dass sie, wie Frau Probowski schon sagt, sie sind zwar eine Partei der akademischen Mittelschichten, aber sie sind nicht eine klassische Interessenpartei, keine Lobby dieser Mittelschichten, sondern sie haben eigentlich schon seit ihren Anfängen ein sehr starkes soziales Gewissen und verstehen sich auch als eine neue Partei der Unterprivilegierten, auch wenn sie das selber gar nicht sind.
Aber wie schaffen es die Grünen bis zum Schluss, bis zum 26. September, bis zur Bundestagswahl ins Ziel mit einem guten Ergebnis, womit man in die nächste Bundesregierung einsteigen kann, sie möglicherweise sogar anführen kann, wenn man über die harten Themen nicht sprechen kann? Ich reg mal das Thema Verbotsthemen an, Verbotspartei. Das ist ja etwas, Frau Bobrowski, wovor die Grünen immer wieder Angst haben. Früher war das die Frage 5 Mark pro Liter Benzin, das war dieser Trittin-Wahlkampf, dann gab es diese Veggie-Day-Diskussion, jetzt diese Debatte über Bauflächen für Einfamilienhäuser in Hamburg, die Toni Hofreiter in einem Spiegel-Interview aufgerissen hat und die dann sensationistisch von der interessierten Presse aufgenommen wurden. Warum meiden die Grünen das Thema Verbote so sehr? Wie will man denn eine ökologisch vertretbare Politik, eine ernsthafte Klimawandelpolitik betreiben, ohne auch mit Verboten zu arbeiten? Das ist doch nicht realistisch, oder?
Es ist schwierig, aber die Grünen sind gebrannte Kinder aus dem Jahr 2013, wo eben dieser Veggie Day und noch andere Themen ihnen wirklich die Bundestagswahl verhagelt hat. Relativ gute Umfragen haben sich dann am Wahltag nicht bestätigt. Und daraus haben sie die Lehre gezogen, wir schreiben den Leuten nicht mehr vor, wie sie leben, essen oder sonst was sollen, sondern, und so ist dann sozusagen das rhetorische Konstrukt, wir geben nur, oder die Politik gibt nur den Rahmen vor und den sollen die Leute dann selber ausfüllen, wie sie das möchten. Also Stichwort Partei der Freiheit von Robert Habeck neulich. Das Ganze geht natürlich tatsächlich nicht so auf, wie man das auf den ersten Blick sich erstmal vielleicht gut anhört, weil natürlich jede Regulierung, also die Grünen sprechen ja auch nicht mehr von Verboten, sondern von Regulierung oder von ordnungspolitischen Maßnahmen. Mhm. Also jede Regulierung schränkt natürlich in gewisser Weise die Freiheit ein. Das ist überall so, das ist auch bei allen Parteien so. Und indem man bestimmte Dinge, sage ich mal, teurer macht, schwieriger macht, so führt das jedenfalls für Teile der Bevölkerung zu faktischen Verboten. Das ist so und das thematisieren die Grünen aber nicht mehr, weil sie dieses Labeling Verbotspartei fürchten. Und diese sogenannten Eigenheimdebatte, wo es ja gar nicht um Eigenheime tatsächlich ging, sondern um Einfamilienhäuser, die eben in Hamburg nach neuen Bebauungsplänen nicht mehr möglich sein sollen, aber nur auf neu ausgewiesenen Bauflächen. Ja, da ist vieles schiefgelaufen in dieser Sache. Ich glaube, das eine ist natürlich, dass das vom Spiegel zugespitzt wurde, noch mit der Unterzeile, zur Not müssen wir auch enteignen, Zitat von Toni Hofreiter, wo es in der Sache aber um was völlig anderes ging, nämlich um diese Diskussion um nicht bebaute Brachflächen und ungeklärte Eigentümerverhältnisse, die wirklich ein ganz anderes Thema sind. Also das wurde ziemlich reißerisch präsentiert und tatsächlich auch irreführend. Darüber haben sich die Grünen sehr geärgert, weil sie eben genau das nicht wollten. Und ich glaube, diese Debatte war für die Grünen in gewisser Weise ein Warnschuss, dass sie gemerkt haben, oh, im Wahljahr ist das doch ein ziemlich rauer Wind hier und von politisch interessierter Seite, natürlich auch vom politischen Gegner, insbesondere der FDP, wird das natürlich ausgeschlachtet und eben teilweise auch verdreht. Und das wird, meine ich, dazu führen, also Toni Hofreiter hatte ja offenbar die Vorstellung, dieses Thema mit diesem Interview abzuräumen und zu sagen, nein, wollen nicht die vier Wände verbieten, sondern wir wollen aber für ökologischen Wohnungsbau eintreten und verweisen dann darauf, dass die CSU in Bayern das auch schon mal gefordert hat und Ähnliches. Sie merken halt jetzt, es weht ein rauer Wind und da werden eben Dinge auch zugespitzt und da verfällt eben allerlei Leute in sozusagen das klassische Schema von Verbotspartei und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass sie sich noch weniger trauen zu äußern und da ist die Frage, ob das gut gehen kann, wenn man dann irgendwann nicht mehr richtig weiß, wofür die Grünen stehen, außer für wohlklingende Worte.
Also keine offenen Debatten über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Flugverbote, Dosenbier und Nackensteaks, Herr Schulte. Macht das die Grünen glaubwürdiger oder wird das dann irgendwann auch mal als Anbiederei wahrgenommen?
Ich muss in der Frage einmal die Grünen wirklich engagiert in Schutz nehmen. Ich finde dieses Narrativ Verbotspartei wirklich hochproblematisch und im Grunde großer Quatsch. Also das ist wirklich aus meiner Sicht ein Kampfnarrativ, was von Konservativen und Liberalen immer hervorgezogen wird, wenn es darum geht, ökologische Debatten zu vermeiden und die Grünen in eine Ecke zu schieben, die der Konkurrenz gelegen kommt. Aus meiner Sicht ist gegen Verbote überhaupt nichts einzuwenden. Also man stellt sich auch wirklich intellektuell dümmer, als man ist, wenn man so tut, als ob das irgendwie ein Problem wäre. Die gesamte bundesdeutsche Sozialpolitik ist voller Verbote. Also Mindestlohn verbietet UnternehmerInnen, die Leute schlecht zu bezahlen. Der Kündigungsschutz verbietet es, UnternehmerInnen, Leute rauszuschmeißen. Die Gurtpflicht verbietet es, ohne Gurt im Auto zu fahren, ist aber absolut sinnvoll. Also es gibt 1000 Verbote, die einfach, freundlich gesagt, gesellschaftlicher Fortschritt sind. Und wenn man jetzt jede sinnvolle Debatte mit diesem Verbotspartei-Gebrüll faktisch beendet, wie wir das bei der Einfamilienhausdebatte erlebt haben, haben wir ein gesellschaftliches Problem. Also es ist nun mal sinnvoll, mitten in Hamburg keine Einfamilienhausgebiete mehr auszuweisen, sondern auf Geschosswohnungsbau zu setzen. Das würde kein vernünftiger Kommunalpolitiker, kein Stadtplaner in Frage stellen. Wenn man knappe Flächen hat, wenn man tausende Zuzüge hat, wenn man sozialen Wohnraum für Familien braucht, die schlecht verdienen, dann muss man in die Höhe bauen. Und wenn man das mit dem Verbotspartei-Gebrüll niederkartätscht, hat man, finde ich, ein intellektuelles Problem. Also da würde ich wirklich die Grünen in Schutz nehmen. Und um aber auch etwas in Richtung Kritik an Grünen zu sagen, ich glaube, die Grünen neigen dann dazu, immer vorschnell in Deckung zu gehen. Also Robert Habeck, der hat ja dann wirklich nach diesem ersten Aufreger am Wochenende, hat er sich in der Montagspressekonferenz hingestellt und hat sinngemäß gesagt, niemand hat die Absicht, den Menschen irgendwas zu verbieten. Und das Einfamilienhaus wird natürlich ein Teil der Lebensplanung und auch der bundesdeutschen Landschaft bleiben, was richtig ist. Aber er sagt natürlich nicht dazu, und das ist entscheidend, dass grüne Politik, wenn man sie auf allen Ebenen konsequent umsetzen würde, dann doch zu einer Verknappung des von Neubaugebieten auf der grünen Wiese führen würde, weil man zum Beispiel die Dorfkerne verdichten würde, weil man eben weniger ausweisen würde in der Fläche, um eben ökologische Interessen auch zu schützen. Und das sagt er dann nicht dazu. Also wir haben da, finde ich, einen unguten Effekt. Die eine Seite kartätscht sinnvolle Debatten nieder und die andere Seite geht in Deckung. Und das führt im Grunde zu einer intellektuellen Flurbegradigung. die mich wirklich besorgt. Also vor diesem Wahlkampf habe ich wirklich Angst.
Und ich bin mal als Stadtentwicklungssenator in St. Bremen schwer in die Bredouille gekommen, weil ich mich für Innenverdichtung und gegen Expansion auf die grüne Wiese und Schlafsiedlungen in der Vorstadt sagen gewendet habe. Und trotzdem gibt es den richtigen Kern, wenn Sagen Habeck sagt, wir sind eine Partei der Freiheit und nicht eine Verbotspartei. Ja, man kann die Klimakrise mit einer Reduktion von CO2-Emissionen gegen Null nicht mit Verboten bewältigen. Natürlich sind Verbote ein legitimes Instrument von Ordnungspolitik. Sie sind punktuell auch, sagen, notwendig. Aber im Großen und Ganzen geht es um eine Innovationsoffensive, um eine Neuerfindung der Industriegesellschaft, von Mobilität, von Wohnungsbau, von Stadtentwicklung, von Energieerzeugung. Und die Grünen liegen richtig, wenn sie sagt, wir wollen euch nicht Schuhe riegeln und euch vorschreiben, wie ihr, sagen, leben sollt, sondern wir wollen die Weichen so stellen, dass Innovation in eine ökologische Richtung geht. Das ist als Grundaussage absolut richtig.
Darf ich noch einmal einhaken bei Uli Schultes Aussage, er habe Angst vor diesem Wahlkampf. Ich glaube tatsächlich, da muss man keine Angst haben. Und ich glaube, dass es eine Situation sein wird, in der die Grünen jetzt Farbe bekennen müssen, weil sie, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet in der Diskussion, eben ist dazu neigen, es allen recht machen zu wollen. Ja, und sozusagen alle umarmen und empathisch sein. Wir verstehen ja auch die Sorgen der konventionellen Landwirte und natürlich, die tun doch auch nur ihren Job und so weiter. Und wir verstehen auch die Familien. Und wir verstehen alle, wir verstehen auch den Unternehmensboss. Wir machen für alle ein Angebot. Und dass die Quadratur des Kreises nicht gelingt, das gilt auch für die Grünen. Also in gewisser Weise ist ein Moment im Wahlkampf, wo immer alles zugespitzt wird. Naja, nicht nur, dass die Grünen als Verbotspartei gelabelt werden, genauso hört sich die FDP an, für den Turbokapitalismus zu stehen und die CDU hört sich an, irgendwie hartherzig zu sein und Law and Order sozusagen auch gegen die Humanität durchzusetzen und ähnliches. Also diese Zuschreibungen, die auch immer verfälschend sind, die gibt es immer und bei allen Parteien. Und ich glaube, dass die Grünen jetzt lange Zeit im Windschatten standen, wo sie das nicht so abgekriegt haben, aufgrund ihrer charismatischen Führung und aufgrund dieser Rolle in der Opposition, wo sie sich sozusagen mit ihren Gedanken ausbreiten konnten, ohne dass es wirklich irgendwie zum Schwur kam. Und jetzt ist eine Zeit in den nächsten Monaten, wo sich das stärker konturieren muss und wo den Grünen Fragen gestellt werden, was wollt ihr denn nun eigentlich? Es gibt eben auch Konflikte, die man nicht nur lösen kann, indem man das Dilemma benennt. Wenn man sagt, ja, wir verstehen alle Seiten. Nein, wenn man entscheiden muss und an der Regierung muss man entscheiden, gibt es auch eine Interessenabwägung, die man vornehmen muss und die zu einem Ergebnis kommen muss. Und da stellt sich dann eben schon in manchen Punkten die Frage, verbietet man etwas oder nimmt man in Kauf, dass man bestimmte Ziele nicht erreicht? Und völlig richtig, Verbote gibt es immer und überall, das ist auch völlig normal. Aber es gibt halt Fragen, um die sich die Grünen bisher herumdrücken mussten, die sie jetzt beantworten müssen. Und das halte ich absolut für legitim und richtig, weil ja die Frage ist, wer ist diese Partei, die seit Jahren jetzt oder seit Monaten jedenfalls die zweitstärkste Partei ist und die Backen aufbläst und Ansprüche erhebt, dieses Land zu regieren.
Wir kommen auch langsam in die Schlussrunde rein. Wir wollen natürlich noch schauen, dass die beiden Personen, die seit 3 Jahren diese Partei führen und wohl auch alle Chancen haben, sie in den Bundestagswahlkampf anzuführen, dieses neue sowohl als auch, möchte ich das mal etwas unvornehm bezeichnen, tragen, nämlich Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und da stellen wir uns natürlich so gegen Schluss auch mal die strategische Frage und auch die personelle Frage, wer von den beiden ist eigentlich geeignet, die Grünen nicht nur anzuführen, sondern auch möglicherweise als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin anzutreten. Wie sind da derzeit die Chancen, Herr Schulte, Ihrer Einschätzung?
Ach ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Also ich muss erst ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht, wen Sie ins Rennen schicken, also um das direkt vorwegzuschicken.
Schade.
Ja, tut mir leid, die Glaskugel habe ich zu Hause gelassen. Und für beide gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Für Habeck spricht aus meiner Sicht, dass er über eine Art verfügt, über eine Sprache, über einen Umgang mit Menschen, der sehr mehrheitstauglich ist. Man kann es Charisma nennen. Also Robert Habeck, wenn man mit dem unterwegs ist, dann merkt man einfach, dass da ein Funke überspringt und dass auch Leute, die man jetzt eher anderen Parteien zuordnen würden, ihn attraktiv finden oder ihn interessant finden und mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Gleichzeitig ist er aus meiner Sicht manchmal zu unpräzise in Themen. Also ihm passieren immer wieder kleine Patzer, dann weiß er nicht, was das BaFin genau macht oder andere Dinge. Und hat auch, finde ich, thematisch in der Außenpolitik zum Beispiel, das ist jetzt nicht sein stärkstes Feld. Also er hat auch thematisch bestimmte Bereiche, wo er vielleicht sich noch ein bisschen besser auskennen müsste. Und hat natürlich die Ressorterfahrung. Also er war lange Jahre Minister in Schleswig-Holstein und hatte auch ein großes Ressort gehabt. Hatte also zumindest administrative Erfahrung in einer Regierung. Und bei Annalena Baerbock finde ich, dass sie natürlich keine Erfahrung in administrativen Ämtern hat. Also sie war bisher eben Abgeordnete und Parteichefin und davor mal Landeschefin in Brandenburg. Und dass das Kanzleramt schon ein großer Sprung, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und gleichzeitig ist Annalena Baerbock aus meiner Sicht schon eine sehr wirklich kluge und hochkompetente Frau, die sich ganz bewusst und ganz strategisch wirklich auch in verschiedene wichtige Themenfelder eingearbeitet hat. Und sie ist auch besser vernetzt in der Partei. Sie hätte auch, glaube ich, auf einem Parteitag von den Grünen mehr Zuspruch als Robert Habeck, wenn es um diese Frage ginge. Deswegen ist es nicht so einfach. Und sie ist natürlich eine Frau. Also man muss sich dann als feministische Partei schon fragen, in einem rein männlichen Bewerberumfeld ist es dann vielleicht klug, auf den Mann zu setzen. Chance. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, auf wen ich tippe, würde ich sagen, die Grünen werden am Ende den oder die nehmen, die in Beliebtheitsumfragen vorne steht. Und das ist im Moment Robert Habeck. Also mir hat mal eine Abgeordnete gesagt, Robert Habeck wäre der bessere Kandidat, weil er Mehrheiten anspricht. Aber Annalena Baerbock wäre die bessere Kanzlerin. Und dieser These würde ich mich anschließen. Und da die Grünen wahrscheinlich nicht den Kanzler stellen werden, geht es erstmal um die Kandidatenfrage. Und mein Tipp wäre, sie setzen auf Habeck.
Ich habe lange gedacht, sie wird es machen, bis sie dann, sage ich mal, in Reden, einmal beim Parteitag, aber vor allem auch jetzt beim Aschermittwoch, wirklich nicht gut rüberkam in diesen Online-Formaten. Das hat er sehr viel besser gemacht. Nicht nur deshalb, sondern auch aufgrund der These. Also Uli Schuld hat ja schon vieles gesagt, aber unter Grünen wird auch gesagt, mit Habeck kann es durch die Decke gehen oder es kann schief gehen. Ja, also er hat das Potenzial, wirklich irgendwie wahrscheinlich bis zu, weiß ich nicht, jedenfalls weit über 20% rauszuholen, verschiedene Schichten anzusprechen. Oder er macht vor der Wahl noch 1, 2, 3 dieser Patzer, die Herr Schulte schon angesprochen hat. Und dann geht es schief. Und wenn die Grünen auf Risiko setzen, dann setzen sie auf Habeck. Und mein Eindruck ist, so sieht es derzeit aus. Baerbock ist sicherlich die stabilere Kandidatin, der nicht so viele Fehler unterlaufen. Aber sie ist auch nicht diejenige, die diesen absoluten Wow-Effekt bei Schichten hat, die den Grünen nicht sowieso nahestehen. Sodass man sie sozusagen, zuverlässige Kandidatin, wo es aber dann sicherlich nicht für Platz 1 reichen wird.
Im Moment sagen die Umfragen ja eher, wenn es eine Koalition gibt mit Grünbeteiligung, ist Schwarz-Grün am wahrscheinlichsten. Andere Beteiligungen, etwa eine Ampelkoalition mit der FDP oder ein Linksbündnis mit der Linkspartei, haben derzeit überhaupt keine Aussicht auf eine Mehrheit. Was kann sich natürlich am Schluss noch ändern? Deshalb jetzt meine Schlussrunde mit einer kurzen Einschätzung und Ihrem Tipp. Wer wird nach September 2021, nach der nächsten Bundestagswahl, dieses Land regieren? Welche Koalition? Fangen wir bei Ihnen an, Herr Schulte.
Ich tippe auf eine schwarz-grüne Koalition unter einem Kanzler Laschet.
Frau Bobrowski?
Genau, auch mein Tipp.
Herr Füchs, sagen Sie was anderes, damit es interessanter wird.
Das ist
wird,
ja langweilig. Aber ich fürchte, es ist realistisch.
Fürchten? Warum?
Naja, man kann sich vielleicht spannendere Kanzler vorstellen, aber ich denke, dass es tatsächlich auf Schwarz-Grün hinauslaufen wird. Das ist übrigens für die Republik nicht schlecht, um das nochmal zu sagen. Ja, das war mit dem leider. Sagen, nicht gemein, sondern das wäre für mich eine Chance, sagen, historisch unterschiedliche Lager zusammenzuführen und tatsächlich einen großen Schritt vorwärts zu machen Richtung ökologische Modernisierung der Republik und alte Gegensätze, auch wenn Frau Bobrowski sagt, man kann nicht alles versöhnen, aber die großen Veränderungen erfordern eben doch einen lagerübergreifenden Konsens und dafür könnte Schwarz-Grün stehen.
Wobei noch ein letzter Widerspruch, das wäre eigentlich eine neue große Koalition, also die alte große Koalition im neuen Gewand, weil es die beiden stärksten Parteien sein werden, die miteinander koalieren. Und das birgt ja auch die Gefahren, über die wir seit Jahren diskutieren, weil wir ja jetzt seit 8 Jahren eine große Koalition hatten und vorher auch schon mal 4 Jahre. Also ob das der große Aufbruch sein wird, das wird sich erst noch beweisen müssen.
Und das diskutieren wir im September oder im Oktober dieses Jahres. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war das SWR 2 Forum mit dem Thema An den Türen der Macht. Was wollen die Grünen? Es diskutierten Dr. Helene Bobrowski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin, Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne in Berlin und Uri Schulte von der TAZ, ebenfalls Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.